Herzlich willkommen jetzt zu meiner Predigt. Meine Predigt heißt folgendermaßen: immer schön wachsam. Vielleicht habt ihr auch das Bild schon gesehen und wie es immer wieder angekündigt worden ist, immer schön wachsam sein. Und dazu will ich heute etwas sagen. Wachsam bedeutet vorsichtig oder gespannt zu sein, mit einem wachen Sinn etwas beobachtend oder etwas zu verfolgen, aufpassen oder man sagt auch auf der Hut sein, aufpassen, wachsam sein. Man muss ja ständig aufpassen, man muss ja ständig wachsam sein. Unser Alltag besteht eigentlich aus ständigem Wachsam zu sein. So, damit leben wir in unserem Alltag. Es fängt schon im Straßenverkehr an. Ja, du musst immer gucken, damit du nicht zu schnell fährst. Immer wachsam sein, ein Auge fokussiert auf den Tacho, damit es ja nicht zu schnell wird und so. Eigentlich ist beim Autofahren ja eigentlich das fast die größte Wachsamkeit, die man haben muss, damit man hier immer richtig Geschwindigkeit hat. Oder jetzt in unserer Zeit Abstand halten, genau Abstand halten, gucken 1,5 Meter, damit wir da nichts falsch machen. Oder beim Arbeiten mit Maschinen zum Beispiel. Da muss man immer wieder aufpassen, muss man wachsam sein. Ihr müsst euch mal die Tischler anschauen. Sie haben immer irgendwo, fällt irgendwie vielleicht ein Finger. Also früher war das jedenfalls so. Weil man vielleicht nicht wachsam war. Wachsam zu sein, damit man ja nicht zu teuer einkauft, damit man die Sonderangebote nicht verpasst. Wachsam zu sein, Termine nicht zu versemmeln, nicht die Geburtstage zu vergessen oder gar den Hochzeitstag. Also das ist mir noch nie passiert. Wir kommunizieren das immer schon vorher. Aber manche einfach aufpassen. Man muss dann so viele Sachen aufpassen, dass man nicht ohne Brille aus dem Haus geht oder richtig reagiert bei Gesprächen. Die Schüler in ihrem Unterricht aufpassen, aufpassen, wachsam sein, immer schön wachsam sein. Es gibt unterschiedliche Motive, warum wir wachsam sind. Das könnte aus Angst sein, vor dem Blitzer, vor dem Einbrecher oder dem Betrüger. Aus Furcht, dass irgendetwas Schlimmes passiert, sind wir wachsam. Das bietet zwar Schutz und ist auch irgendwie gerechtfertigt, aber es kann auch sehr anstrengend und sehr belastend sein. Manch einer hat aus dieser Angst heraus schlaflose Nächte und kommt nicht zur Ruhe, nicht zum Frieden. So, es hat auch da seine Haken, wenn man aus Angst heraus wachsam ist. Man kann auch aus Liebe wachsam sein, damit man den anderen nicht enttäuscht. Gestern Abend habe ich einen Spaziergang, Gebetsspaziergang gemacht und normalerweise, wenn ich walk, dann schaue ich jetzt eigentlich nicht so groß umher, sondern bin da konzentriert und bete und so weiter. Aber als ich gestern losgegangen bin, da habe ich gedacht, ich muss wachsam sein, ob ich nicht ein paar Blumen sehe unterwegs. Und habe sie auch tatsächlich gefunden, weil ich einen breiteren Blick hatte. Und so konnte ich meiner lieben Frau ein schönes Blumensträußchen mitbringen unterwegs. Keine große Sache. Na gut, aber nachahmenswert. Aus Liebe heraus wachsam zu sein. Oder natürlich aus eigenem Interesse, damit wir den Vorteil ausnutzen können für uns. Eben die günstigen Angebote oder was es sonst noch gibt. Das eigene Interesse aufzupassen, wachsam zu sein, dass ich nichts vergesse, um dann eben in der Schule oder in der Ausbildung oder wo wir sind, gut zurechtzukommen und weiterzukommen. Die Bibel spricht eben auch davon, dass wir wachsam sein sollen. Die bekanntesten Stellen und die, die es zu diesem Thema gibt, die werden vielleicht dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Und zwar geht es darum, um Jesus und seine Wiederkunft, als Jesus seine Wiederkunft ankündigt. Vor seinem Tod hat er ja mit seinen Jüngern darüber gesprochen und hat zu ihnen gesagt, ich werde sterben, ich werde auferstehen, ich werde zu Rechten des Vaters sitzen, ich werde in den Himmel gehen. Und er hatte auch vermittelt, dass er wiederkommen würde. Das Wiederkommen Jesu war für die Jünger nicht mehr relevant, obwohl sie eigentlich damit gerechnet hatten, jedenfalls steht es später in der Bibel, dass sie das noch miterleben würden. Aber für uns in unserer Zeit ist es sehr wohl relevant, es ist wirklich ein wichtiges Thema. Die genannten Ereignisse, also gestorben, auferstanden, Himmelfahrt, das ist bereits erfüllt. Was noch aussteht, ist die Wiederkunft Jesu. Das ist ein Ereignis, das noch bevorsteht, was noch kommen soll. Das Problem dabei ist, dass wir nicht wissen, wann es ist. Keiner kennt den Termin. Und wenn du jemand hörst, der den Termin kennt, dann sei vorsichtig, weil er lügt, weil er weiß es nicht. Also es wurde immer wieder in der Vergangenheit wurde Termine errechnet und hat gesagt, das ist der Termin und da bereiten wir uns jetzt darauf vor und so. Dann kam der Tag, die Stunde und es ist nicht passiert. Das hat man ein paar Mal immer wieder neu errechnet und sich immer wieder getäuscht. Hätte man bleiben lassen können, weil die Bibel sagt, dass wir es nicht wissen und dass wir es auch nicht wissen können. Es ist ja einfacher, für bekannte Termine aufmerksam zu bleiben. Das kann man sich in seinen Terminer schreiben, in sein Handy reinmachen, dann kann man das einen Tag vorher sich erinnern lassen oder du kannst dich auch 2 Monate vorher erinnern lassen. Du kannst ein Signal einstellen, dass es tönt und laut macht, damit du merkst, ein Termin steht an. Du kannst jemand bitten, hilf mir dran zu denken, erinnere mich an diesen und jenen Termin. Das geht alles, aber wachsam zu sein für ein Ereignis und ein Ereignis nicht zu verpassen, von dem du den Termin nicht kennst, ist wirklich schwierig. Wie soll man sich vorbereiten? Wie soll man wachsam sein, wenn man nicht genau weiß, wann der Tag ist? Ich lese mal ein paar Stellen aus 3 verschiedenen Evangelien. In 3 der Evangelisten schreiben etwas dazu. Matthäus 24, Vers 42. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Matthäus 25, 13. So wacht nun, denn ihr wisst weder Stunde noch Tag. Lukas Kapitel 21, Vers 36. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Und noch eine Stelle aus Markus, Kapitel 13, 33. Seht zu, wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Worum geht es denn überhaupt? Ich will das ein bisschen erklären, wenn das noch nicht ganz so bekannt ist, was eben da passieren soll oder was es damit auf sich hat. Man spricht von der Entrückung oder von der Wiederkunft Jesu. Ein wunderbares, ein schönes, ein begehrenswertes Ereignis für alle Christen. Es wird der Tag sein, also es ist nichts Vergleichbareres für einen Christen, wenn die Wiederkunft Jesu ansteht. Es ist die Erlösung in eine bessere Welt, wo wir immer und ewig dann bei Jesus sein werden. Dazu lese ich noch eine Stelle aus dem 1. Thessalonicher, Kapitel 4, 16. Paulus schreibt das hier an die Gemeinde in Thessalonich. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme des Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Sie werden sozusagen mit Jesus wiederkommen. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihm zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Wir sehen aus dieser Stelle heraus, dass Paulus damit rechnet, dass er, dass sie in ihrer Generation noch hier in Frage kommen, dass sie noch dabei sein werden. Vers 18 noch, tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. So, hier steht es, Jesus wird kommen. Jesus wird kommen in den Wolken. Und eine große, laute Posaune. Man könnte sich das fast so vorstellen, als würde man, wenn man überall hören würde, wie so eine Art Sirene oder so ein dumpfen Ton, der überall zu hören ist und überall durchdringt. So könnte man sich das vielleicht vorstellen. Und dann sagt die Bibel, in einem Nu, in einem Augenblick, wenn er kommt, werden die Menschen, die Christen, werden verwandelt sein, in einen anderen Leib bekommen, so eine Art Auferstehungsleib, und dann blitzartig Jesus entgegengehen. Das wird ein gewaltiges Ereignis sein. Man kann sich eigentlich nur vage vorstellen, was das zu bedeuten hat. Überall werden Menschen fehlen. Überall auf der ganzen Welt werden zum gleichen Zeitpunkt plötzlich Menschen fehlen. Man wird berichten in den Nachrichten, im Radio, im Fernsehen, man wird berichten in Afrika, plötzlich so und so viele Menschen nicht mehr aufzufinden. Und dann werden sich alle Länder anschließen. Überall wird man hören, wie jetzt bei Corona, ne? Immer neue Statistik, jetzt so und so viel sind erkrankt, so viel sind gestorben und so. Es wird eine Nachrichtenschwemme geben mit Mitteilungen, wo überall Menschen nicht mehr aufzufinden sind. Es ist vorzustellen, dass es da wirklich ein Chaos geben wird. Also es wäre anzuraten, in Zukunft immer einen gläubigen Piloten und einen noch nicht loszuschicken, weil es könnte wirklich das Flugzeug retten, wenn Jesus wiederkommt. Also es fehlen überall Menschen, durch alle Bereiche hindurch, durch alle Schichten, Menschheitsschichten hindurch, fehlen plötzlich irgendwo Menschen. Und das wird einerseits ein Geschrei geben, ein Leid, weil überall Menschen nicht mehr da sind. Und andererseits wird man in Erklärungsnot kommen und versuchen, es zu erklären und eine Möglichkeit zu finden, was jetzt dahinter steckt. Und wenn zu dieser Zeit sicherlich der Antichrist regieren wird und Einfluss haben, wird er alles tun, damit die Wahrheit nicht ans Licht kommt, was es nun wirklich auf sich hat. Aber irgendwie kommt durch, dass das die gleiche Rubrik Menschen sind. Menschen, die gläubig waren, Menschen, die an Gott geglaubt haben, und die fehlen irgendwie. Die Bibel sagt, zwei werden auf dem Feld sein, der eine wird angenommen, der andere nicht. Also offensichtlich sind das dann unterschiedliche Personen. Der eine, der an Gott glaubt, der andere, der nicht an Gott glaubt. Also die ganze Geschichte ist einerseits etwas total Fröhliches, Gutes, Starkes, wenn wir da mit dabei sind. Andererseits ist es aber auch etwas sehr Ernstes und auch etwas Trauriges. Weil es viele, viele Menschen geben wird, die nicht dabei sein werden. Man stellt sich vor, es wäre eine Partnerschaft. Der eine würde Jesus Christus nachfolgen, der andere eben nicht oder noch nicht. Oder er kommt von der Arbeit nach Hause, die Frau oder der Mann, je nachdem, ist nicht mehr da, nicht mehr aufzufinden, weg. Oder ich denke mal, ich bin ja in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Und viele oder einige meiner damaligen Altersgenossen, die auch in der Gemeinde aufgewachsen sind, die sind heute nicht mehr mit Jesus Christus unterwegs. So, man stelle sich einfach vor, man weiß es irgendwie, man kennt ja die Bibel oder Leute kennen die Bibel, aber sind dann irgendwie ihre eigenen Wege gegangen, haben nichts mehr mit Gott zu tun und plötzlich kommt dieses Ereignis und man wird sich daran erinnern, sagen, das war es doch, was wir schon in der Sonntagsschule gehört haben. Das ist es ja schon, was wir von unseren Eltern gehört haben. Und da wird ein großes Geschrei sein und ein großes Weh. Ich hab's verpasst, ich war nicht dabei, das ist ja fürchterlich. Deshalb ist die Frage ja wirklich existenziell wichtig, wer wird denn dabei sein? Was für Menschen sind es, die sich darauf freuen können, wenn Jesus Christus wiederkommt? Das sagt uns die Bibel ganz klar. Markus 16, Vers 16, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Es sind all die Menschen, die von Neuem geboren sind, die ihr Leben ganz bewusst Jesus Christus gegeben haben, die gesagt haben, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, reinige du mich, ich will mit dir leben. Für die Menschen ist es, da wartet Jesus, wir gehören dann zu seiner Gemeinde, zu seinem Leib dazu. Und hier an der Stelle heißt es, wer glaubt und sich taufen lässt. Also wer sich taufen lässt, muss geglaubt haben. Das ist klar. Glaube und Taufe, das gehört zusammen. Man kann nur getauft werden, wenn man glaubt, an das Evangelium glaubt. Das ist ja der Sinn der ganzen Geschichte. Aber dann heißt es hier im Umkehr, wer aber nicht glaubt, also nicht, wer nicht getauft wird, sondern wer nicht glaubt, der wird nicht gerettet werden. Und darauf kommt es an, dass wir an Jesus Christus glauben. Ich stelle mir das so vor, also vielleicht würde man das Kinder erklären, keine Ahnung, wie ein riesiges Magnet. Es gibt ja diese großen Elektromagnete, die werden in Wertstoffsortierung werden die ja eingesetzt und dann hat der Bagger dieses große Teil da dran und er fährt über verschiedene Werkstoffe und dann stellt er das Magnet ein und alles, was magnetisch irgendwie eisenhaltig ist, schnallt er hoch, leichte Teile hoch und manche, die haben es nur ein bisschen schwer, weil sie schwer sind und so, aber wie wenn sie sich an dieses Magnet ranklammern und so können sie das sortieren und auf irgendwo separieren. So stelle ich mir das vor. Also das heilige Magnet ist sozusagen wenn unser neues Leben mit Jesus Christus. So sind wir magnetisch. Und wenn Jesus kommt und sein Magnet einschaltet, dann schwupp, sind wir empor. In einem Augenblick heißt es, in einem Nu. So, deshalb ist es etwas total Starkes und etwas total Schönes, wenn diese Zeit kommt oder wenn dieser Augenblick kommt für uns Menschen. Die Bibel sagt, wenn dein Name im Buch des Lebens steht, so wer sein Leben Jesus gegeben hat, steht im Buch des Lebens, großartig. So, und wir gehören dazu zum Leib Christi. Man nennt das auch Heilsgewissheit. Heilsgewissheit, das heißt, ich bin mir sicher, hundertprozentig, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, wenn Jesus jetzt kommt, tschüss, ich bin weg, ich bin mit ihm unterwegs hin zum Himmel. So, das nennt man Heilsgewissheit. Und wir Christen, wir sollen diese Heilsgewissheit haben, dass wir hundertprozentig sagen können. Ich weiß, es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, ja, so genau kann man das nicht wissen, so genau kann man das nicht sagen. Doch, man kann. Sein Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Und dann wissen wir, dass wir wissen, dass wir wissen. Und falls du das nicht hundertprozentig weißt, dann können wir gern drüber sprechen und gerne dafür beten. Aber wenn du dein Leben Jesus Christus gegeben hast, dann bist du ein Geretteter. Dann bist du dabei und du kannst dich darauf freuen. So, das wollte ich noch sagen. Wenn jemand mal diese Entscheidung getroffen hat, vielleicht schon lange her, aber dann im Laufe der Zeit oder im Laufe seines Lebens irgendwie von diesem Pfad abgewichen ist und eben nicht mehr mit Jesus unterwegs ist, dann kann man diese Gewissheit oder auch diese Gotteskindschaft verlieren. Man kann selber weggehen, sollte man nicht machen, aber dass so etwas passiert. Und deshalb kann man zurückkommen wieder auf den Weg, damit man diese Sicherheit wieder hat und mit Jesus unterwegs ist. So, jetzt sagt die Bibel, deshalb bleibt wachsam. Bleibt wachsam, damit die Beziehung zu Jesus Christus, zum Vater im Himmel, immer intakt ist und dass sie nicht gestört wird. Und dann freuen wir uns darauf, dass er kommt oder wann er kommt. Entweder er kommt zu unseren Lebzeiten oder wir gehen einfach, weil wir alt und schwach und irgendwie sterben, dann so zu ihm in den Himmel. Und du weißt, wenn er käme, ich bin dabei, dann mache ich meinen Abflug. Wachen in so einer Situation, ich habe mir überlegt, wie kann man das vergleichen? Vielleicht ist es so, wie bei einem Hund. Ne? Das sieht man manchmal so, wenn ein Hund da so liegt, ne? Und dann schläft er, also es sieht auf jeden Fall so aus, als würde er schlafen. Und wenn nur ein kleines Geräusch irgendwie ist, dann zieht er das eine Auge so hoch und guckt, was los ist. Aber er hat gerade noch geschlafen, aber ist er wieder wach. So ähnlich müsste es sein. Oder vielleicht wie bei einer Mutter. Eine Mutter schläft, aber sie schläft auch doch nicht. Doch, sie schläft schon. Aber sobald ein Geräusch aus dem Kinderzimmer kommt und das Baby irgendwie verdächtige Geräusche macht, ist sie sofort hellwach. Das ist ein Phänomen. Der Mann hat manchmal diese Eigenschaft nicht ganz so, aber die Mutter, zack, ist sie da. So ähnlich muss es wohl sein, wachen, zu wachen, wenn er kommt. Ich bin bereit, wenn er kommt, bin ich dabei. Okay, Halleluja. Dann geht es weiter. Wachen und beten. Matthäus 26, Vers 38, da sagt Jesus, dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Das ist die Begebenheit, als Jesus in Garten Gethsemane ist und kurz vor seiner Kreuzigung steht oder Verurteilung steht und er dann mit seinen drei engsten Jüngern, Freunden im Garten war und Jesus sich eigentlich sozusagen darauf vorbereitet hat und gebetet hat. Matthäus 26, 41. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber schwach. Jesus hätte gerne gehabt, dass seine engsten Freunde mit ihm, wie soll ich sagen, mit ihm diese letzte schwere Stunde durchstehen, indem sie wirklich wach sind, also ich meine wirklich körperlich wach sind, und mit ihm irgendwie diesen Kampf irgendwie mitkämpfen, ihn ermutigen und bei ihm sind. Haben sie nicht gemacht, sind immer wieder eingeschlafen und haben nicht sich wachhalten können. Wachen und beten, dass ihr nicht in Versuchung kommt, damit wir Versuchung erkennen. Also ich persönlich glaube, dass Jesus in diesem Bereich, in dieser Situation tatsächlich in der Versuchung war, die Aktion abzubrechen. Weil er sagte noch zu Gott, zu seinem Vater, können wir nicht einen anderen Weg finden? Kann es nicht irgendwie an mir vorübergehen? Und er merkt, dass es keinen anderen Weg gibt. Und er sagt, okay, dein Wille soll geschehen. Aber ich glaube, dass Jesus in dieser schweren Situation tatsächlich das Gefühl oder die Tatsache der Versuchung erlebt hatte. Und deshalb, er sagt zu seinen Jüngern, wacht und betet, damit ihr Versuchung erkennt und dass ihr sie überwindet, dass ihr widerstehen könnt. Wir müssen tatsächlich wachsam sein in unserer Zeit oder eigentlich in jeder Zeit, es war zu jeder Zeit so, wachsam sein, die Versuchung zur Sünde auch zu erkennen, wahrzunehmen, weil sie ist ständig da. Im Alten Testament heißt es an einer Stelle, die Sünde liegt vor der Tür. Sie bietet sich sozusagen an und sagt, hier bin ich, darf ich hereinkommen, hier ist mein Angebot. Und es ist so vielfältig natürlich und unterschiedlich bei uns, unterschiedlich, was die Versuchung ist. Versuchung, unseren eigenen Weg zu gehen zum Beispiel. 1. Petrus 5, Vers 8, da sagt Petrus, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Es ist eine Tatsache, dass es diesen Feind gibt. Das ist allgemein bekannt und das haben wir auch schon selber erlebt, immer wieder erlebt. Es gibt ihn und die Tatsache ist auch, dass er umhergeht und sucht, um Menschen zu finden. Ab und zu gucke ich mal so Tierfilme an und das sind auch die Löwen in Aktion. Und dann kann man sehen, wie so ein Löwe im Gras liegt und scharf beobachtet, ob da irgendwie so ein Antilopenbaby irgendwie von daher, das sich entfernt. Und er hat es voll im Auge, voll konzentriert. Und er sucht nach dem richtigen Augenblick, wo er losspringt und wo er dieses kleine oder junge Tier fassen kann. Und dann kann man dann sehen, so ganz spannend gemacht und so, kommt der Augenblick und dann springt die Katze da los und rennt auf das Tier zu und überwältigt es meistens und schnappt es weg. Und so ist es, was hier Petrus dann sagen will, der Teufel, er geht umher wie ein Löwe und er sucht und guckt. Wo gibt es eine Möglichkeit, jemanden zu verführen, jemanden zu verschlingen? Das steht tatsächlich. Also verschlingen, das heißt eigentlich fertig zu machen. Und das sagt Petrus, seid nüchtern, seid klar, seid realistisch, nicht vernebelt, weil so nüchtern, nicht vernebelt und realisiert es, dass es so ist. Und wacht, seid wachsam. Aufpassen, was man denkt, aufpassen, was man zulässt, aufpassen, was man so sieht. Ich glaube, man muss gucken, wo kommen die Dinge her, wenn bestimmte Gedanken auf uns zukommen, wenn etwas an unser Ohr herangetragen wird, wenn wir bestimmte Dinge sehen, dann, dass wir aufpassen und wachsam sind. Wo kommt das her? Ist es etwas Gutes? Ist es eine Gefahr oder was ist es? Versuchung ist immer heimtückisch. Und das steht ja schon ganz am Anfang, die alte Schlange, die sagte, sollte Gott gesagt haben. Das, was Gott gesagt hat, das, was der heilige, mächtige Gott gesagt hat, das in Frage zu stellen oder zu relativieren oder irgendwie einen Ausweg zu finden, dass es nicht wirklich so gemeint ist. Und ich glaube, das ist bis auf den heutigen Tag so, sollte Gott gesagt haben. Meint es Gott denn wirklich so, wie er es in der Bibel schreibt? Machen nicht alle Gebrauch von Notlügen? Ist es denn nicht normal? Haben denn nicht alle Sex vor der Ehe? Leben denn nicht die meisten Paare erst unverheiratet zusammen? Sind nicht alle egoistisch und schauen nur auf das Ihre? Was kann ich dafür, dass ich so attraktiv bin und die Männer so hinterher schauen, mag eine Dame sagen? oder man sagt, ich habe ein Recht darauf, zornig zu sein, wirklich wütend zu werden und meine Rache zu säen und meiner Rache nachzugehen und dem Ganzen ein Ende zu machen. Ich habe ein Recht darauf. Sollte Gott gesagt haben, ich soll vergeben oder meine Feinde lieben, in diesem Fall? Die Bibel sagt uns, dass wir wachsam sein sollen, um die Lügen des Teufels zu entlarven, um zu erkennen, wo er uns in das Licht führen möchte. Eine weitere Wachsamkeit ist, wachen und fest im Glauben stehen. 1. Korinther 16, Vers 13. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft und stark. Es steht so oft in der Bibel, dass wir wachsam sein sollen. Aufpassen, dass wir im Glauben festbleiben, dass wir an Gott dranbleiben, dass das, was uns gehört, dass das, was uns gegeben ist, dass uns das niemand rauben kann. In der Offenbarung steht, seht zu, dass niemand deine Krone raubt. Erinnern wir uns an das, was Jesus für uns getan hat und was wir in ihm sind, dass wir stark sind in ihm. Paulus sagt, ich bin stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. So nicht das, was er im Moment fühlt oder wie es ihm gerade so ist, sondern in der Macht seiner Stärke, in der Macht Gottes ist er stark. Hier heißt es, dass wir fest im Glauben sein sollen, nämlich dass wir nicht durch die Sorgen des Alltags, was alles auf uns zukommt, dass wir da niedergedrückt werden. Es ist doch manchmal so, dass sich so eine Schwere einschleichen will. Verstehst du, so eine Schwere, so eine Lethargie sich einschleichen will, so eine Schwäche. Und man kommt in das Klagen und man kommt in Seufzen und man sieht nur noch das Negative und plötzlich ist alles nur noch schwer und fürchterlich. Und ich glaube, gerade jetzt in dieser Zeit, wo Corona herrschen will, müssen wir sehr wachsam sein, dass wir in diese Falle nicht hineintreten. Und dass wir an unserem Glauben irr werden, sondern dass wir genau, der Glaube ist unsere Kraftquelle, unsere Stärke, wo wir draus schöpfen können, damit wir, wie Paulus sagt, stark sein können, mannhaft und stark sein können. In der jetzigen Situation, wo wir so wenig Kontakt haben, und ich leide wirklich darunter. Ich finde es überhaupt nicht schön. Ich leide wirklich darunter. Und da, wir machen das Beste daraus und der Herr macht das Beste daraus, aber es ist nicht das Original. Und deshalb, es ist nicht so einfach. Aber in dieser Zeit, wo wir uns so wenig sehen können, wo wir wenig Kontakt haben, wo es die Kleingruppen nicht gibt, die ja gerade ein starkes Standbein der Gemeinde ist, wo wir Austausch haben, wo wir miteinander kommunizieren, wo wir Gemeinschaft leben wollten. Ich glaube, genau in dieser Zeit ist es wichtig, wachsam zu sein, damit wir nicht nachlässig werden. Nachlässig, ja. Ich weiß nicht, gehe ich heute zum Livestream? Habe ich ein Alternativprogramm für meine Kinder? Und man steht in der Gefahr, etwas schleifen zu lassen. Versteht ihr, wie ich meine? So eine Pause, die wird dann noch fromm angestrichen. Der Herr hat mir eine Sabbatruhe verordnet. Ich sage euch, wir müssen wirklich aufpassen, was hier passiert. Verführung kommt jetzt noch, wo die Bibel sagt, dass wir da aufpassen sollen. Jesus sagt, dass in der letzten Zeit bestimmte Dinge kommen werden. Ich lese euch das mal vor, Matthäus 24, Vers 10. Und wahrscheinlich hat es das auch zu aller Zeit gegeben, aber es könnte, wenn man es beobachtet, so sein, dass es ein geballter auftritt, dass es stärker auftritt. Matthäus 24, Vers 10, Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Hier will uns die Bibel aufzeigen, will uns Jesus aufzeigen, dass auf dem Leben, in dem Leben mit Jesus, mit ihm, in unserem Glaubensleben, dass es da Herausforderungen gibt, wo die Gefahr besteht, dass man eben vom Glauben abfallen kann. Durch Kompromisse, durch Lauheit, die man zulässt oder Gewohnheiten einfach nur noch Gewohnheiten ausübt. Die Beziehungspflege zum Herrn vernachlässigt. Ich möchte hineinrufen und sagen, lasst uns, gilt mir genauso, lasst uns wachsam sein, dass wir nicht träge werden, sondern dass wir frisch von Gott, von ihm empfangen können. Dann hat er weiter aufgezählt, falsche Lehren, falsche Propheten. Schaut mal, früher war es so, wenn ein falscher Prophet irgendwo war, also der musste erstmal ein Buch schreiben. Und dieses Buch musste erstmal verlegt werden. Dann musste das Buch erstmal verbreitet werden. Bis das durchkam, ist eine ganze Zeit vergangen, bis dessen Lehre überhaupt unters Volk gekommen ist. Heute kannst du sofort eine Nachricht bekommen. Du kannst alle möglichen Lehren und Prophetien und Sachen hören von jetzt auf nachher. Das Internet ist voll damit. Und deshalb kann man sich das so gut vorstellen, Jesus gewarnt hat, passt auf mit falschen Lehren, passt auf mit falschen Propheten. Deswegen finde ich das so wichtig, dass wir, das Gläubige, eingebunden sind in eine Gemeinschaft, in eine Gemeinde eingebunden sind, dass wir einen bestimmten Schutz genießen oder uns austauschen können und darüber beraten können und sagen, ist das denn richtig oder falsch? Weil manche Dinge sind so ähnlich und man kann sie nicht auf Anhieb erkennen. Und da sagt Jesus noch, es wird viele von denen werden unterwegs sein. Und da ist nicht jedes Wunder von Gott. Und das sagt er, dass wir das prüfen, wachsam sein und prüfen durch sein Wort, aber auch durch seinen Geist, der in uns wohnt. Und wir werden hier drin ein Zeugnis empfinden. Und wenn du hier etwas liest oder hörst und du spürst hier, irgendwie kommt mir das komisch vor, dann kann das eine gute Warnung sein, wo der Herr dich verwarnt und sagt, sei vorsichtig, das geht nicht in die richtige Richtung. Jesus sagte noch, bei vielen wird die Liebe erkalten. Und das ist natürlich so, wenn man die Liebe nicht pflegt, dann erkaltet sie. Und so merkt er, es hängt alles eins mit dem anderen zusammen. So, und das dürfen wir nicht zulassen, dass die Liebe erkaltet. Und wir müssen wachsam sein. Und wenn wir Anzeichen davon erkennen, gegensteuern. Ich glaube, jetzt in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir Christen, Kinder Gottes, dass wir unseren Stand einnehmen und dass wir dazu stehen, dass wir an Jesus Christus glauben, dass wir dazu stehen, dass wir an das glauben, was das Wort Gottes sagt und dass wir das auch klar in Entschiedenheit auch sagen, wo das notwendig ist oder wo wir Gelegenheit haben. Es kommt darauf an, dass wir Hoffnung, dass wir Zuversicht und dass wir Freude verbreiten, die von Jesus kommt. Warum können wir Wachsamkeit verlieren? Es sind zwei Dinge sein. Einmal durch Ablenkung. Beim Autofahren zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich war auch noch ein junger Kerl, ich hatte noch gar kein eigenes Auto, das meiner Schwester ausgeliehen. Ist immer schwierig, aber das meiner Schwester ausgeliehen. Und wir waren auf einer Freizeit und in dem Auto saßen hinten auch andere junge Leute, die sich sehr gefreut haben über dies und jenes und ihre Späße gemacht haben und ihre Witze. Und es war sehr lustig im Auto, aber ich musste ja fahren und ich hätte so gerne das ein bisschen näher mitgehört, was sie gesagt haben. Und ich gucke nach hinten und in dem Augenblick rumpelt es auch schon und ich habe so die die Leitplanke rot lackiert. So. Also nur ein bisschen unachtsam sein, ein bisschen nicht wachsam und schon kann es passieren. Oder wenn man, wie ich vorher sagte, mit Gerätschaften umgeht oder manchmal mit Kindern, ne, da hast du die ganze Zeit dein Kind im Fokus, steigt auf den Baum, hat alles im Griff. Du guckst nur kurz weg und plötzlich hängt es ein Ast tiefer. So, also nicht wachsam zu sein. Und das übertragen ist, wo wir abgelenkt werden, das müssen wir rausfinden und das dann wieder zu korrigieren und auf Jesus fixiert zu sein. Das zweite ist Müdigkeit. Müdigkeit. Ich weiß nicht, warum ich immer hier im Verkehr, Straßenverkehr hängen bleibe, aber das Sekundenschlaf ist ja genauso eine gefährliche Geschichte. Nur eine Sekunde, nur kurz weg und schon kann es passiert sein. Und die andere Müdigkeit ist vielleicht Kampfesmüdigkeit. Dass du vielleicht sagst, ich bin es einfach so müde geworden. Ich habe so gekämpft die ganze Zeit. Ich habe so viel gebetet und ich habe so viel hineingelegt und habe so viel gehofft und so viel versucht und das und jenes getan. Ich bin einfach so müde geworden. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Und man könnte sagen, ja komm, dann leg dich doch jetzt einfach hin und mach für immer Pause irgendwie so. Weil man das auch vielleicht so nachempfinden kann. Aber weißt du, was du brauchst? Ist eine Erfrischung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir werden gleich nachher dafür beten, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das einige Leute so geht, kampfesmüde zu sein. Und das sagt die Bibel, dass der Herr, dass er uns neu erfrischen kann. Wenn wir mühselig und beladen sind und zu ihm kommen, dann will er uns erquicken. Und das ist die richtige Quelle, zu der wollen wir hingehen. Zum Schluss noch eine Stelle aus dem Psalm. Und das ist auch interessant. Und zwar heißt es hier, ich will es so überschreiben, aufwachen zum Lobpreis. Psalm 57, 9. Wach auf, meine Seele, Harfe und Zither, wach auf. Ich will aufstehen, noch vor der Morgenröte und sie wecken durch unser Spiel. Vor den Völkern will ich dich loben. Ja, Herr, vor ihnen soll mein Loblied, mein Lied für dich erklingen. Denn deine Gnade ist so groß und so weit wie der Himmel und deine Treue reicht bis zu den Wolken. Wenn du dich in so einem Zustand befindest, wie ich vorher gesagt habe, dann sagt die Seele, ich werde nicht loben. Ich werde nicht den Herrn preisen. Und jetzt in die Situation spricht Gottes Wort hinein. So, wach auf, wach auf, wach auf, meine Seele, wach auf, alle Instrumente, die ich spiele, damit sie erklingen zum Lob Gottes. Man muss seiner Seele sagen, Seele, wach auf, preis den Herrn. Wir preisen jetzt den Herrn. Wir erheben jetzt Gott, sagen wir unserer Seele. Und dann ist möglich, in allen Formen des Lobpreises, wo es so viele Möglichkeiten gibt, zu nehmen. Und jede Form des Lobpreises baut auf, zieht nach oben, stärkt uns wieder neu und gibt uns neue Kraft. Halleluja. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in dieser Beziehung zum Herrn bleiben, dass wir ihn preisen, ihm singen, dass wir zu ihm beten, dass wir in neuen Sprachen zu ihm beten. Leute, lasst uns in neuen Sprachen im Geist zu beten. Die Kraft Gottes ist so präsent an, sie ist so nahe. Auch wenn wir im Geist singen, er ist so nahe und gibt uns eine neue Kraftquelle in uns, setzt es frei, damit wir wieder neu gestärkt werden. Ich fasse mal kurz zusammen. Wachsam zu sein, indem wir bereit sind, wenn Jesus kommt, sagen wir, sind dabei. Danke, Jesus. Ich habe erwartet, dich zurück. Wachsam zu sein bezüglich Versuchungen, sie zu erkennen und zu widerstehen. Wachsam zu sein, im Glauben fest zu stehen, dass uns niemand unseren Glauben raubt, sondern dass wir daran festhalten, wachsam zu sein, dass wir nicht in Lethargie verfallen, sondern den Herrn preisen und den Herrn ehren. Und jetzt möchte ich einfach beten. Vielleicht möchte ich erst noch sagen, wenn jemand heute zuschaut hier, der sagt, ist denn wirklich möglich zu wissen, wenn das möglich ist, ich weiß es nicht, ob ich bei Jesus sein werde, ob ich überhaupt, ich weiß gar nicht viel über ihn, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, es gibt einen einfachen Weg, wie man zu Jesus kommen kann. Und dieser Weg ist, dass du ihn einlädst in dein Leben. Dass du sagst, Jesus, hier bin ich. Ich glaube, dass du gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du für meine Schuld gestorben bist. Bitte komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, reinige du mich von jeder Ungerechtigkeit. Ich will mit dir leben. Ich gebe dir mein Leben. Wenn du das möchtest und wenn du das so aufrichtig betest, dann kannst du dir sicher sein, dass Jesus in dem Moment in dein Leben einzieht und dir vergeben hat und dich reinigt von jeder Ungerechtigkeit, dass du sauber bist, als hättest du nie irgendetwas Falsches gemacht. Wenn es jemand getan hat mit seinem Herzen und der weiter etwas braucht, Hilfe, Stellung braucht oder es auch gut, dann in Gemeinschaft zu kommen, dann schreib uns einfach. Dann schreib uns, dass wir weiterhelfen können. Und jetzt möchte ich beten, aber ganz speziell für all diejenigen, die sagen, ja, ich bin in dieser Müdigkeit und ich brauche echt eine neue Erquickung, eine neue Spritze vom Herrn, vom Heiligen Geist. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich dich einfach einladen, dein Herz aufzumachen. Vielleicht hilft es dir, vor Gott zu stehen mit offenen Händen, offenen Armen, was einfach symbolisiert, ich bin da, um zu empfangen. Und da will ich gerade jetzt beten. Jesus, ich danke dir für das, was du uns versprochen hast in deinem Wort. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt all diejenigen kennst und siehst, die müde geworden sind, die kampfesmüde geworden sind, die keine Lust mehr haben, irgendwie weiterzugehen oder weiterzumachen. Herr, was immer der Grund ist, ich danke dir, dass du diese Menschen jetzt siehst. Und ich bete, Herr, dass du deine Kraft und deinen Geist jetzt in großer Stärke ausgießt und austeilst, jetzt im Namen Jesus. Und ich sage dir, empfange eine neue Stärke, empfange eine neue Salbung, empfange Erquickung. Empfange Erquickung von der Kraft des Heiligen Geistes, von Jesus Christus, von Jesus Christus. Ich sehe vor mir, wie der Herr wirklich zu dir hingeht und wie der Herr dich in seine Arme nimmt und sich an seine Brust drückt, dich umarmt und sagt, oh mein Lieber, meine Liebe. Und es seine Kraft in dich hineinströmen lässt, empfang das gerade jetzt im Namen Jesus. Empfang es gerade jetzt. Fließe Kraft Gottes, fließe Kraft Gottes. Gib eine neue Erfrischung, eine neue Salbung im Namen Jesus. Erquicke Herzen, erquicke müde Seelen jetzt im Namen Jesus. Dass etwas Neues, etwas Starkes entsteht jetzt in diesem Augenblick. Herr, wir glauben, dass es jetzt geschieht und geschehen erst in dem Namen Jesus. Im Namen Jesus. Herr, ich bete für Menschen, die in einer starken Herausforderung sind, wo vielleicht Versuchungen ist an jeder Ecke, überall Versuchungen sind. Ich bete, Herr, dass jetzt Kraft entsteht und der Blick auf dich fixiert im Namen Jesus. Im Namen Jesus, dass Kraft entwickelt wird, zu widerstehen und mit dir vorwärts zu gehen. Danke, Herr, dass es gerade jetzt passiert im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Ich bete, Herr, dass du uns wirklich sensibel machst, dass du uns feinfühlig machst, wachsam, dass wir erkennen können, was von dir ist und was nicht von dir ist, damit wir Falsches entlarven und weglegen können und uns auf dich konzentrieren. Und ich danke dir, Herr, dass wir in unserem Glauben stark werden, in der Macht seiner Stärke leben, im Namen Jesus. Danke, Herr. Und ich bete, Herr, dass das gerade jetzt deine Stärke, von der du in deinem Wort sprichst, kommt und Leute neu berührt in Jesu Namen, neu berührt. Halleluja, ich danke dir, Jesus. Danke, Herr, dass du unsere Kinder segnest und unsere Kinder bewahrst. Danke, dass du deinen Segen auf unsere Kinder legst, gerade jetzt, wo die überall sind. Und ich danke dir, Herr, dass sie erfrischt und erquickt werden und dass sie dich erleben. Bete, Herr, berühre du sie. Dreh du in ihr Leben hinein, dass sie dich spüren und merken, real bist du. Du bist der Wirkliche, der Lebendige. Halleluja. Halleluja. Oh, preis sei Gott. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich bete, Herr, dort, wo Krankheit ist, wo Leute leiden, wo sie geplagt werden unter Schmerzen. Ich bete im Namen Jesus, dass Krankheit weicht jetzt in Jesu Namen.